Nordlicht macht uns wieder Mut.
Gegen gerade,
hier gehören wir hin. Jeder Take wie ein neuer Beginn.
Hallo und herzlich willkommen zur 235. Ausgabe der Gegengrade. Meine Güte, was für eine Zahl zum Auftakt dieses Podcasts in die neue Saison der zweiten Bundesliga. Wir sprechen natürlich weiterhin über die Braunschweiger Eintracht. Thomas, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Wie geht es dir? Wie war dein Sommer?
Hallo, liebe Anna, ich grüße dich. Ja, endlich geht's wieder los. Ich wurde schon verschiedentlich angesprochen. Es gab schon Befürchtungen, wir würden das ganze Projekt hier nicht mehr weiterführen, aber keine Bange. Ich war einfach nur im Urlaub und deshalb hatte sich das Ganze ein bisschen verzögert. Plus, man möge mir es mal nachsehen. Natürlich war ich zum DFB-Pokal in Oldenburg mit meinem Zweitverein SSV Jeddelo. Darüber können wir auch gleich noch ein bisschen reden, weil also Pokal spielt Eintracht jede Saison oder im Prinzip jede Saison und Jeddelo halt das zweite Mal in ihrer Vereinsgeschichte. Das war natürlich ein Riesending für den Verein. Deshalb habe ich mir das mal gegönnt und siehe da, das war schon ein sehr besonderer Tag, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall. Das glaube ich. Ich habe ja die Ergebnisse natürlich als Pokalfan mitverfolgt und hatte das zweite Mal in dieser Saison beziehungsweise seit Beginn der zweiten Liga das Gefühl, irgendwas stimmt mit dem Ticker nicht. Nachdem irgendwie die Eintracht in Magdeburg 6:1 gewonnen hatte und ich wirklich Zweifel hatte, ob das so korrekt übermittelt wird, diese Neuigkeit, hatte ich ein ähnliches Gefühl, als ich meine Kicker-App geöffnet habe und Jeddelo gegen Heidenheim 3:1 geführt hat. Und ich dachte, okay, hat da vielleicht jemand die Zahlen vertauscht? Aber nein, es ging alles mit rechten Dingen zu.
Ja, ja. Ja, für den ganzen Verein, für mich auch. Also ich habe hinterher Florian Bönsch, dem Sportmanager vom SSV Jeddelo. Ich saß dann irgendwie, weiß ich, in der 85. Minute, führt man noch 5:1. Dann habe ich mich neben ihn auf die Bank gesetzt und habe gesagt, Flo, was passiert hier? Und er guckte auch noch völlig fassungslos vor sich hin und sagte, er wüsste das auch nicht. Er weiß nur, dass er gerade von Sky, von der Sportschau, vom Sportstudio, von RTL, von DAZN mit Nachrichten bombardiert wird, weil alle wollten natürlich über Jeddelo berichten. Also das war surreal. Also du kannst als Pokalsensation, kannst du natürlich einen Zweitligisten in Ausnahmefällen, kommt vielleicht einmal pro Runde vor oder einmal pro alle zwei Runden vor, kann sowas mal passieren, dann aber wahrscheinlich nach Elfmeterschießen oder keine Ahnung was, aber dass du irgendwie kurz vor Schluss 5:1 führst. Das ist einfach so absurd und unbegreifbar gewesen. Christian Arambasic, der Trainer, wurde von Sky hinterher gefragt, so, ja, und was macht er jetzt noch so? Und er sagt, ja, weiß ich nicht, haben nichts geplant, irgendwie, ich guck mal, erstmal gleich, war noch gar nicht bei den Jungs in der Kabine, da ist wahrscheinlich die Hölle los. Nee, da war gar nicht die Hölle los. Die Spieler waren auch so völlig fassungslos, war das, was da passiert ist. Die saßen ruhig, also es war wirklich ruhig in der Kabine. Nicht mal irgendwelche Partymusik, gar nichts, weil alle konnten es einfach nicht begreifen, was da an dem Tag passiert ist. Also das mal mitgemacht zu haben, wo ich ja als Fußballfan ein gutes halbes Jahrhundert mit der Eintracht verbracht habe und das schon zum überwiegenden Teil irgendwie Überlebenskampf war, mal einen Tag von so einer Größenordnung miterlebt zu haben und mitten im Zentrum des Geschehens gewesen zu sein, das war schon sehr besonders, muss ich sagen.
Ja, und dann ja auch ein Spiel mit allen Highlights von Traumtoren über gehaltene Elfmeter. Ja. Hatte das für das Fußballherz und für David gegen Goliath ja wirklich alles bereit gehalten. In Rückstand geraten, dann trotzdem gewonnen. Also jedes Märchen, das dieser Sport schreiben kann, ist an diesem Tag einmal aufgeschlagen worden. Ja. Das kann man schon sagen. Ja, Wahnsinn.
Ja, das war schon schön, hat auch innerlich sehr gut getan.
Das glaube ich, ja.
Ja, ich hoffe mal, das einmal kurz abzuschließen. Also alle werden natürlich gefragt, und jetzt zweite Runde, gegen wen wollt ihr spielen? Da gab es mehrere, die aus Dortmund sagten. Ich glaube, viele wünschen sich Werder, weil das wäre natürlich ein Riesending. Wahrscheinlich würde dann im Weserstadion stattfinden. Ich persönlich wünsche mir das tatsächlich Kaiserslautern, weil also mir ist jeder Traditionsverein recht. Bei allem, was recht ist, nach zweimal Heidenheim, bei allem Respekt auch vor Heidenheim, ist Frank Schmidt ganz großartiger Typ, genauso wie man sich vorstellt. Überhaupt sympathischer Verein. Ich mag die wohl sehr gerne. Ich würde trotzdem jetzt einmal ganz gerne für Jeddelo mir einen Traditionsverein wünschen. Ganz egal, ob erste oder zweite Liga. Also für mich darf es gerne Kaiserslautern sein. Also zum einen natürlich wegen der Verbindung zu Totte. Zum anderen, weil wir beiden da ja auch so schöne Erfahrungen in der letzten Saison gemacht hatten, durch Wissen, was auch die an Fans mitbringen halt eben. Ne? Und das wäre für mich so, das wäre für mich ein schönes Los. Klar, wie Bayern oder sowas, aber da verlierst du zumindest auch mal dreistellig gegen sowas. Das ist, glaube ich, im Augenblick der Auslosung toll. Und wenn es losgeht, ich glaube, wenn das Spiel angepfiffen wird, ist das realistischerweise eher semi-toll, gegen so einen Verein spielen zu müssen, die schon wie Stuttgart gerade 5-1 auseinandergenommen haben. Dazu aber bei Gelegenheit mal mehr. Jetzt wenden wir uns mal der Eintracht zu. Wir haben natürlich jetzt gegen gerade seitig relativ viel verpasst. Ganze Kaderanalyse und so weiter. Ich glaube, da können wir beiden guten Gewissens auf die lieben Kollegen von Studio Blau-Gelb verweisen. Die haben das natürlich eng verfolgt und auch, glaube ich, aus meiner Sicht sehr, sehr gut kommentiert. Der Kader macht, weiß ich auch aus meistens gut informierten Quellen, nämlich von Jussi, der das Ganze mal dank GSN, Global Soccer Network, Daten analysiert hat, macht einen sehr guten Eindruck. Tatsächlich, der Kader ist stärker als beim letzten Mal. Ich finde, spielerisch hat sich da auch viel getan. Natürlich ist dieses 6:1 in Magdeburg, hat auch viel mit Magdeburg zu tun gehabt an dem Tag. Gegen Bochum war irgendwie so, ja, überflüssig. Genauso überflüssig war das 2:4 gegen Union. Da war viel, viel mehr drin. Und richtig ärgerlich wurde es dann am letzten Spieltag, worüber wir jetzt etwas ausführlicher sprechen wollen, gegen die Hertha, weil das Spiel war nicht gut von der Eintracht. Gerade also defensiv war es nicht gut. Aber nach dem 2:0 dachte man so, ja, Hertha macht das Spiel, wir machen die Tore. Ist ja nicht so, dass jetzt chancentechnisch Hertha sich da irgendwie so besonders groß hervorgetan hat. Denkst so, ja, so kannst du ja nicht weitergehen. Lass die mal schön Fußball spielen. Sieht alles sehr hübsch aus. Und wir machen dann so im Kontern oder in Standards die Tore. So könntest du ja weitergehen. Wie ging es dir, Anna, als du so, als das 2:0 fiel? Was hattest du bis dahin so für eine Wahrnehmung von dem Spiel?
Ich habe das erste Tor verpasst, weil ich vormals dienstlich tatsächlich im Stadion gewesen bin. Dazu sage ich im Anschluss, also nicht im Anschluss an unsere Sendung, sondern im Anschluss an die Spielanalyse auch gerne noch etwas. Und war mit meiner Arbeitskarte um den Hals auf den Weg in die Nordkurve, als das 1:0 fiel. Vernehmlich stand da gerade hinter Block 9 oder zwischen Block 9 und Block 10. Hatte das erste Tor also verpasst und hatte dann einen Platz gefunden mit meinen beiden Kolleginnen in der Nordkurve neben dem Familienblock und saß da in der dritten Reihe. Das ist durchaus eine Kategorie von Platz, die so sich der Sichtbehinderung durchaus annähert, möchte ich sagen. Also ich habe das erste Tor grundsätzlich aus großer Nähe gesehen, weil wir saßen da ja sehr nah dran. Allerdings ist es so, dass wenn man dort sitzt, dann ist die LED-Bande direkt eigentlich so bis, also optisch so bis zur Hüfte der Spieler. Das heißt, du siehst halt, also die Abfolge ist, man sieht den Abschluss, dann sieht man, das Netz bewegt sich und dann wartet man auf die Reaktion der Ränge, ob das Netz sich bewegt wegen eines Treffers von außen oder von innen. Das war so meine Wahrnehmung des Tors. Deswegen, ja, ist es etwa, also ich habe wirklich mich schwer getan, ein Gefühl für das Spiel beim Gucken zu entwickeln, weil die Perspektive nicht gut ist. Und ich habe großen Respekt, wenn Leute sich da regelmäßig hinsetzen, um, also man gewöhnt sich da auf eine komische Art und Weise dran. Und das ist sicherlich auch mit Kindern cool, wenn man nicht so nah am Gästeblock sitzt, weil man gut rein und rauskommt. Die Toiletten sind sehr sauber. Also ne, viele Boxen, die jetzt nicht unbedingt getickt sind, wenn man irgendwie Mitte Block 6 steht. Naja, Vor- und Nachteile. Aber um deine Frage zu beantworten, also ich habe sehr wenig vom Spiel gesehen und plötzlich ist ein Tor gefallen. Das lässt sich, glaube ich, so irgendwie ganz gut zusammenfassen, weil natürlich alles, was die Hertha gemacht hat, in der ersten Halbzeit eigentlich an mir vorbeilief, mehr oder weniger, weil du auch gar kein Gefühl für Tiefen hast oder für die Richtung des Balls. Aber natürlich umso erfreulicher, dass wir 2-0 in Führung gehen konnten. Auch wenn ich irgendwie irritiert war, weil das weder etwas gewesen ist, was der Trainer artikulieren möchte, also so zu spielen, dieses dem Gegner viel das Feld zu überlassen und da spielbestimmend zu agieren, als auch bis hin zu dem Spiel gegen Union, etwas, was jetzt bisher Ergebnis außen vor gelassen, so in dieser Saison noch nicht passiert ist, dass der Gegner so viel Zugriff hatte aufs Spiel. Aber wie du sagst, also manchmal entwickelt sich ein Spiel so, und das ist, wäre ja auch nicht das erste Mal gewesen, dass die Mannschaft, die weniger partizipiert, am Ende halt trotzdem glücklich hervorgeht, als ja verdient, unverdient, egal, aber als Sieger der Partie. Und ja, hätte, wäre. Aber es wäre schon spannend gewesen, was passiert mit der Hertha. Bleibt die so zornig und so engagiert, wenn wir das 3-0 machen? Die Möglichkeit hätte es ja aus meiner beschränkten, aber Perspektive zweimal gegeben. Ob man ihnen dann vielleicht den Zahn ziehen kann und so, ja, frisst du halt den Ausgleich mit Pausenpfiff, das ist natürlich arger Dämpfer gewesen.
Ja, und auch sehr unnötig. Also das 1-0 war ja so, das war ein sehr aufmerksamer, ich sehe es mal so, also eine Kombination aus dem schon sehr aufmerksamen und resoluten Pressing auch. Jan Sturm schnappt sich dann halt den Ball, läuft auf den Torwart zu und schließt auch wirklich konsequent ab. Das ist auch nicht so selbstverständlich bei der Eintracht, muss man sagen. Also das hat der Junge richtig gut gemacht. Das 2-0 durch Kevin Ehlers ist eigentlich ein typisches Eintracht-Gegentor. Man verliert einen kopfballstarken Spieler komplett aus den Augen. Also das war wie im Training, wie Ehlers da zum Kopfball hochstieg. Ein bisschen Glück gehabt vom Innenpfosten dann ins Tor. Dann führst du halt 2-0. Was eben auffiel, dass Eintracht defensiv gerade im Mittelfeld, im letzten Drittel ging das dann irgendwann wieder. Also Hertha konnte das nicht so konsequent ausnutzen. So die ganz Riesenchancen waren nicht da. Das sah so bis zum Strafraum oder bis zum letzten Drittel aber alles schon sehr beeindruckend aus. Was aber auch daran lag, und das hat Konnetka sehr, sehr deutlich in der Pressekonferenz auch angesprochen, wir einfach einen katastrophalen Tag im Defensivverhalten erwischt hatten. Viel zu weit weg von den Leuten, keine Aggressivität, kein Pressing, die Leute nicht genervt. Und wenn du eine Mannschaft wie Hertha mit der Qualität in ihren Reihen halt Raum gibst, dann sieht das genauso aus, dass die sich dadurch kombinierten, eigentlich wie sie wollten. Und da ist immer dieses, boah, nachher rutscht da doch mal einer durch, was beim 1-2 dann auch tatsächlich der Fall war. Denkst du, gut, dann kannst du mal mit dem 2-2 in die Pause gehen, weil letztendlich offensiv war ja immer was möglich für Eintracht. Ne? Und das ist auch ein Riesenfortschritt zur letzten Saison, weil letzte Saison, was passierte da schon offensiv? So herzlich wenig, und das sah eben schon nach einer Idee und nach Spielern aus, die so eine Idee auch umsetzen konnten und sich auch Chancen herausspielen konnten. Wobei zur Wahrheit hat auch gehört, wie läuft das Spiel? Du hattest schon hätte, wäre, wenn und aber angesprochen. Opoku, das 3-0 macht, was er machen muss. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Dann läuft das Spiel nochmal ganz anders. Setzt daneben Pfosten, kurz drauf fällt der Anschlusstreffer, und über das 2-2 brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Dann fliegt dir die eine Ecke um die Ohren. Unglaublich. Weil Aydin hat einen so gebrauchten Tag erwischt, aber über die gesamte Spielzeit, wo ich denke, warum, also hat Konnetka wirklich überhaupt keine Alternativen? Ich meine, wir alle wissen, was Aydin kann. So, das ist jetzt ja, ich will den Spieler überhaupt nicht persönlich in Frage stellen. Es gibt halt solche Tage. Da erwischst du so einen Tag, wo ich denke, den musst du eigentlich vom Feld nehmen, weil das ist ein Sicherheitsrisiko der Spieler, der war defensiv einfach nicht da. So, und der zweite Gegentreffer war so ein Ausdruck davon und dann schenkst du eine unverdiente Führung, muss man natürlich so sagen, weil Hertha war letztendlich klar überlegen, schenkst du blöd her, statt mit 3-0 gehst du im Unentschieden in die Pause. So, dann denkst du, dann kalibrierst du das jetzt mal neu. Leider mitnichten. Die zweite Halbzeit wurde dann irgendwie schon sehr anstrengend, fand ich. Wie ging dir das?
Ja, total frustrierend einfach. Also, da muss ich dann schon so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in so eine die Eintracht schon wieder denke, kippe. Weil das einfach, also du spielst da immer noch zu Hause, du hast zu Hause 2-0 geführt, dann hast du irgendwie, okay, diesen Dämpfer bekommen mit dem Ausgleich, aber wie du sagst, du hast ja schon so ein bisschen den Eindruck, dass da immer noch was passiert oder was passieren kann, dass die Eintracht sich Chancen rausspielt, aus denen tatsächlich ja auch offensichtlich Tore entstehen können und da pflichte ich dir total bei. Das ist, also man nimmt es, glaube ich, viel zu schnell als normal wahr, weil das irgendwie die Normalität dieses Sports ist. Aber in Braunschweig war das halt lange nicht der Fall. Und hier kurze Fußnote. Du hast natürlich total recht. Dieses 6-1 in Magdeburg, das lag viel an Magdeburg. Aber ich kann mich an Verfassungen erinnern, in denen sich die Profis der Braunschweiger Eintracht befunden haben, in denen auch diese Geschenke nicht ausgepackt worden wären. Mhm. Also dieses, er läuft auf den Torwart zu und er schließt ab und das ist ein Tor. Das sieht dann, also wenn das das Tor ist, dann denkt man so, naja, ist ja auch sein Job. Aber also es ist, glaube ich, es tut unserer grundsätzlichen Haltung für diese Saison gut, dass man sich so ein bisschen in Demut übt, dass das vielleicht normal sein sollte, hier aber lange nicht normal war. Und den Jungs, die Tore machen, entsprechend auch nicht zu sagen, naja, also, oder geht doch, oder so. Das ist so das niedersächsischste Lob, das es gibt. Ja, geht doch, sondern sich da irgendwie drüber zu freuen und auch über die Jungs zu freuen. Nichtsdestotrotz, du hattest gefragt, die zweite Halbzeit ist natürlich einfach, ja, ist einfach, keine Ahnung, irgendwie das, eigentlich so das Gegenbild von dem, was in der ersten Halbzeit passiert ist, weil ich zum Beispiel auch aus meiner Situation der Perspektive heraus völlig verwirrt war, als dann das Spiel unterbrochen wurde wegen Videobeweis. Ja. Weil ich konnte das gar nicht einordnen. Ich habe es auch wahrscheinlich wirklich nicht gesehen. Und dann ist dann noch diese Hoffnung, okay, vielleicht hält er den Strafstoß. Tut er dann nicht und irgendwie hatte das meiner Moral dann irgendwie eigentlich schon den Todesstoß gegeben, muss ich sagen. Wie ging dir das? Hattest du da noch Optimismus oder warst du auch?
Das Ganze hat ja noch eine Vorgeschichte, weil Tempelmann den Ausgleich liegen lässt. Mhm. Also steht frei im Fünfer, schießt ein Torwart ab. Den Abpraller tritt halt daneben. Also etwas, was ein Spieler von seinem technischen Vermögen wahrscheinlich einmal in 50 Spielen passiert. Das war leider genau dieses eine Spiel. Verursacht anschließend auch völlig unnötig diesen Elfmeter. Mhm. Also auch Tempelmann nicht gerade den glücklichsten Tag erwischt. Ich meine, der Junge ist natürlich noch im Wiederaufbau, der ist noch nicht bei 100%. Der muss jetzt halt spielen, damit er wieder zu dem wird, was ihn halt ausmacht als Unterschiedsspieler. Also ist einfach doof gelaufen für ihn. Ne? Ich mach ihm da jetzt überhaupt gar keinen Vorwurf. Gibt halt solche gebrauchten Tage und so einen hat er halt eben erwischt. So, das passiert nichtsdestotrotz. Verringert das ja nicht den Wert von ihm für dieses Team, weil wir alle wissen, was der Junge kann, wenn er dann mal körperlich wieder bei 100% ist und wie wichtig er für diese Mannschaft noch werden wird. Ja, klar, dann bist du da im Hintertreffen, denkst du, nee, das wird irgendwie heute nichts mehr. Also ich hatte da auch so ein bisschen die Hoffnung schon aufgegeben. klar, dass das 2:5 dann on top, auch wenn das Team Moral gezeigt hat, nochmal einen Anschlusstreffer gemacht hat. Aber ich hatte jetzt nicht die Wahrnehmung, boah, da passiert jetzt nochmal das große Wunder und wir holen jetzt irgendwie noch einen Punkt. Überhaupt in Nebenbemerkung, verrückter Spieltag. Also das 3:5 reiht sich ja ein in Ergebnisse, die alle nach Elfmeterschießen-Ergebnissen aussehen, aber nicht nach zweiter Liga und 90 Minuten. Also völlig verrückter Spieltag bisher.
Ja, und auch mit ähnlichen Verläufen, ne? Ja. Also Karlsruhe führt erst 2-1 gegen Wolfsburg und du denkst, boah, Wolfsburg, ja, die tun sich irgendwie auch schwer, wie starten die? Und dann drehen die voll auf, gewinnen 5-2, 5-3 am Ende auch.
Also, Heidenheim liegt 1:0 hinten zur Halbzeit. Ja. Gewinnt das Ding dann 5:3. Also,
Wahnsinn.
Was sind das für Spiele so, ne?
Ja,
also,
ja.
Schon verrückt.
Also, und ich glaube, das ist auch, deswegen tue ich mich auch im Moment so ein bisschen schwer mit irgendwelchen Gefühlen. Also, natürlich, ne, Intuition oder so, rumort da irgendwas. Aber es ist immer noch eine Lotterieliga.
Ja.
Bei der so viel davon abhängt, auf welche Tagesform triffst du, auf welche Gelbsperren triffst du, mit welchen Verletzungen hast du selbst zu tun. Es sind unglaublich viele, also natürlich unglaublich viele Faktoren, aber für mein Gefühl in der zweiten Liga wirklich nochmal, dadurch, dass du eh eigentlich gegen jeden gewinnen kannst, mit so kleinen Ausschlägen nach oben oder nach unten, haben halt so diese Unterschiede von Spieltag zu Spieltag nochmal einen größeren Einfluss. Auf der anderen Seite hast du halt jetzt 10 Gegentore in 3 Heimspielen und 3 Heimspiele hintereinander gehabt. Und keins davon hast du gewinnen können in regulärer Spielzeit, also auch, ne, Pokal verloren, aber auch in der regulären Spielzeit verloren. Du schießt zwar mehr Tore, aber im Moment habe ich das Gefühl, dass du dafür irgendwie auch einen gewissen Preis zu zahlen scheinst, der halt in der Defensive begründet ist. Vielleicht ist das falsch, vielleicht ist es ein bisschen zu grob formuliert, weil die Gegentore, die du gegen Union frisst, das sind eher Standardtore, das sind große Spieler. Die Gegentore, die du jetzt gegen die Hertha frisst, das ist eine ganz andere Manier. Gegen Bochum pennst du so ein bisschen, kriegst selbst das Tor halt nicht geschossen. Also irgendwie ist mir schon klar, dass diese vielen Gegentore untereinander nicht so richtig vergleichbar sind. Und trotzdem sind es halt einfach viele. Also ich glaube, das kann man schon einfach...
Also ich denke, Bochum war schon die ärgerlichste Niederlage von allen, muss man sagen. Die war am unnötigsten, fand ich. Gegen Union nervt es halt, dass du gegen Erstligisten Standardtore kassierst, so wenn die dich rundspielen und halt ihr Erstliga-Potenzial auf den Platz bringen, dann würde ich sagen, gut, ist halt so, dafür gibt es den Klassenunterschied und der ist zweite zur ersten Liga ja nicht klein, aber da hat Eintracht ja Pari gespielt, fand ich, so im Großen und Ganzen. Und dann kriegst du 2 Kacktore durch Standards, das nervt einfach nur unfassbar. So ein Spiel kannst du halt verlieren, die Art und Weise ist natürlich doof, so, aber das Problem, aber auch die Hoffnung ist gegen Hertha, du bringst dein Potenzial an dem Tag ja nicht mal ansatzweise auf den Platz. Also eine Offensive schon, du spielst ja Chancen heraus, du machst nicht alle. Gut, dafür bist du halt eben auch kein Spitzenteam, muss man ein bisschen lapidar sagen. Aber du denkst so, gut, das ist schon anders als letzte Saison. Da sieht man, da steht offensiv ein anderes Team auf dem Platz. Gerade auch einer wie Marie, der hat echt nochmal einen Riesensprung nach vorn gemacht, der so zweite Halbzeit schon so ein bisschen auch Spielmacher-Position bekleidet hat bei der Eintracht und echt viel gemacht hat, was Hand und Fuß hatte. Da denkst du, boah, das macht richtig Spaß mit dem Jungen. Die Defensive, da vertraue ich Kornetka, bin ich ganz ehrlich. Also Aydin wird ja auch immer wieder anfangen, sich zu schütteln und zu sagen, Moment mal, was läuft hier schief? Das kann ich alles viel besser. Mhm. Auch sonst bin ich, glaube ich, oder bin ich schon jemand, der denkt, da weiß Kornetka, woran es liegt. Wie macht er die Ansprache an die Jungs? Was setzt jetzt in der Trainingswoche für Reize, dass da im nächsten Spiel nochmal eine ganz andere Eintracht wieder auf dem Platz spielt, auf dem Platz steht und schon spielt. Also ne, die gesamte Liga ist gerade, was Defensivverhalten angeht, wie wir an den Ergebnissen sehen, allgemein noch in einer, nennen wir es mal, Findungsphase.
Schön.
Insofern so, also es ist ärgerlich, es nervt, aber so Riesensorgen mache ich mir da im Moment ehrlich gesagt noch nicht. Wir dürfen jetzt aber durchaus auch langsam mal anfangen zu punkten wieder. Also
ja.
Die nächste Klatsche sollten wir uns jetzt nicht abholen im nächsten Spiel.
Nee, absolut. Weil das schon, hatte ich nach dem Spiel irgendwie gedacht, die letzte Saison möchte ich aus vielen Gründen nicht wiederholen. Weil ich glaube, wir hatten nicht ein Spiel mit so vielen Gegentoren. Fühlt sich ein bisschen komisch an. Ich kann das gar nicht so richtig. Ich weiß nicht genau, weil du schießt ja auch 3 Tore. Also es ist ja nicht so, dass du so komplett irgendwie unter die Reifen gekommen bist.
Das ist anders
oder so.
Als vorletzte Saison zum Beispiel.
Ja, wo und ich finde
0-4, 1-5 unter die Räder gekommen bist. Naja.
Ja, und ich finde auch, dass. Also ich war ein bisschen. Ich habe die Hertha, glaube ich, in den letzten Jahren oder eigentlich seit deren Abstieg nie so überzeugend gesehen wie an diesem Freitag. Ja. Weil ich fand, und die haben ja den Trainer behalten, viele Abgänge gehabt. Grüße an Fabian Rehse, was es mir ein bisschen leichter macht, den Sieg auch zu gönnen, unter anderem. Ich war überrascht. Ich bin über Herthas Saisonstart sehr überrascht. Ich bin über deren Auftritt sehr überrascht. Habe mich gewundert, dass die so hoch führen. Und eigentlich ist alles in Ordnung. Die haben nicht aufgehört. Mhm. Und ich glaube, und vielleicht ist das ein bisschen vergiftetes Kompliment, aber ich nehme es einfach mal als Kompliment an unser Team, dass die schon wussten, dass das irgendwie noch brodelt und auch bis zum Schluss brodelt. Das hatte Leitl dann auch in der Pressekonferenz im Anschluss gesagt, dass er anerkennend erwähnt hat, dass dann eben das dritte Tor noch fällt, dass man sich da nicht irgendwie auf den Rücken legt und ergibt, sondern durchaus irgendwie weiter am Spiel teilnimmt. Ich bin irgendwie sehr durcheinander nach dem Spiel, weil ich gar nicht so richtig Unzufriedenheit gespürt habe, trotz dessen, dass du ja doch klar verlierst und klar unterliegst. Aber vielleicht hat es auch mit diesem, du hast gerade gesagt, du vertraust Kornetka, was damit zu tun, dass jetzt sich im Sommer auch abseits des Kaders einfach so viel getan hat, ne? Reha-Trainer nochmal eingestellt worden, an der Ernährung der Profimannschaft wird irgendwie sehr professionell und bewusst gearbeitet, ne? Es wird ein Koch eingestellt oder eine Köchin, eine Ernährungsberatung findet statt und so. Also das war nämlich halt nicht nur sich das verändert, was man am Spieltag sieht, sondern auch die dahinterstehenden Strukturen. Und zumindest in mir gedeiht da so ein, also das, wonach ich mich einfach sehr lange gesehnt habe, nämlich dieses Gefühl von, da ist wieder ein Weg, den man zusammen geht. Und der ist sicherlich phasenweise steinig. Darauf sind wir auch vorbereitet worden, über die letzten Bergetappen. Weiß ich nicht. Gutes Gefühl, Vertrauen hin oder her. Jetzt spielst du gegen Osnabrück am Sonntag.
Die haben gerade gewonnen, auch überraschenderweise.
Das ist halt schon Kategorie, bei der ich denke, das wäre schon angenehm.
Da kann viel passieren. Allerdings, das Team hat in Magdeburg, das ist nun auch vom Stadion und der Stimmung her nun kein einfacher Gegner für ein Auswärtsspiel.
Nee.
Auch bestanden. Also wir schauen mal. Ich glaube auch, da passiert gerade viel Gutes bei der Eintracht. Auch im Aufsichtsrat. Das ist schon mal ein ganz anderer Schnack als vorher. Das Team war schon quasi zusammen zum Trainingslager. Das ist irgendwie auch was Neues. Vielleicht kommt noch jemand, vielleicht geht noch jemand. Joe Gomez ist gerade so Abgangskandidat offensichtlich. Also ein ganz bisschen was wird noch passieren. Und wir müssen aber 2-3 Spiele abwarten, denke ich mal, bevor da so wissen, wo geht denn da die Reise hin. Wir wollen zum Abschluss, Anna, einmal, du hast es ein bisschen angedeutet, warum du in der Nordkurve saßt, hat ein bisschen mit dem zu tun, was vor dem Spiel passiert ist. Erzähl auch mal ein bisschen darüber.
Ja, vielleicht hat es auch der die ein oder andere mitbekommen, weil medial vorher vereinsseitig und von der Braunschweiger Zeitung berichtet worden ist, nämlich war es ein Aktionsspieltag unter dem Slogan »Runter von der Straße, Eintracht hilft«. Das heißt, dass die Becherspenden einem bestimmten Projekt gewidmet sind, mit dem ich beruflich zu tun habe. Für diejenigen, die das spannend finden. Ich arbeite für einen diakonischen Verband. Zudem gehört die Diakonische Gesellschaft Wohnen und Beraten in Braunschweig, unter anderem in Braunschweig. Die versorgen zum Beispiel in Not geratene Menschen, wohnungslose Menschen im Tagestreff Iglo, im Jödebrunnen, in der ambulanten Hilfe. In Wolfenbüttel haben wir auch einen Tagestreff jetzt relativ neu eröffnet. Und die Kollegen und Kolleginnen planen, ein Haus zu bauen in Braunschweig für wohnungslose Menschen. Der Plan ist, 20 Wohnungen zu schaffen unter einem Dach, a 35 Quadratmeter, und zwar im Rahmen der Idee Housing First. Das heißt, wir geben Menschen Wohnraum, Privatsphäre, einen Rückzugsort, eine Postanschrift. Das ist so grundlegend, dass man sich manchmal gar nicht vorstellen kann, was man alles nicht machen kann, wenn man keine Postanschrift hat. Und helfen ihnen somit nicht nur auf die Beine, sondern eben zurück in ein komplett eigenständiges Leben. Und das kostet natürlich Geld, ein solches Haus zu bauen. Und dafür hat die Eintracht diese Bühne freigemacht und mit uns zusammen Spenden gesammelt. Wir haben schon etliche Spenden zusammen. Es fehlt aber immer noch ein Stück für die letzte Etappe. Und da habe ich mitgewirkt und bin mit einer Büchse das erste Mal in meinem Leben, ich war wirklich ein bisschen aufgeregt, durchs Stadion gelaufen und dann auch durch den Hospitality-Bereich. Und es war eine fantastische Erfahrung. Das ist kein, also auch für diejenigen, die weiß ich nicht, da manchmal vor Supermärkten stehen und für Naturschutz sammeln oder so. Das ist nichts, was innerhalb einer Komfortzone stattfindet, Leute anzulabern und von diesem Projekt zu erzählen und halt am Ende einfach um Geld zu bitten. Das ist ja das, worum es da dann am Ende ging. Ohne Verpflichtung, ohne Dauerauftrag, ohne Adress. Weitergabe, sondern einfach irgendwie 2 Euro oder einen Schein oder so. Und ich war im Hospitality-Bereich unterwegs und durfte dort die VIP-Gäste ansprechen. Und es war wirklich eine durchweg positive Erfahrung. Also die Leute waren so interessiert und so offen dafür, haben das Projekt gerne unterstützt, Rückfragen gestellt, sich erkundigt, wie es läuft. Und deswegen lade ich ein, für diejenigen, die das unterstützen möchten, können sie das natürlich auch sehr, sehr gerne tun. Wir empfangen Spenden auch digital. Ihr erfahrt Hintergründe zu dem Projekt online natürlich unter www.runter-von-der-straße.de. Da habt ihr auch die Möglichkeit zu spenden. Das wäre ganz großartig. Und was uns fehlt, was natürlich nötig ist für den Bau eines Hauses. Wir haben noch kein Grundstück. Also es geht nicht nur um Geld, sondern es geht auch um Kontakte und um Netzwerk und um die Möglichkeit, dieses Haus tatsächlich bauen zu können. Das heißt, wer jemand kennt, der etwas zu verkaufen hat, der etwas zu vermachen hat oder einfach weitergeben möchte, kann da auch gerne Kontakt drüber aufnehmen. Es wird auf jeden Fall passieren. Wir haben genug Spenden schon zusammen. Die übrigen Lücken werden durch Fördergelder gestopft, die auch schon da sind. Also es ist wirklich, es wird passieren. Das ist super. Und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die dieses Bändchen hier erstanden haben am Spieltag. Gab es gegen Spende oder die ihren Becher, ob aus Freude oder aus Wut, ganz egal, auf die Tatanbahn geworfen haben. Die Spende kommt auf jeden Fall an. Und ja, wir freuen uns wirklich, wirklich sehr über jede Unterstützung, die dieses ganz tolle Projekt in Braunschweig für Braunschweiger, Braunschweigerinnen, ja, die das unterstützen möchten. Vielen Dank.
Sehr schöne Sache, Anna, vielen Dank. Kann ich auch nur noch mal zu auffordern. Ich verlinke natürlich auch, wo immer es geht, die Webadresse, die du gerade genannt hast, damit es ein bisschen leichter und bequemer ist. Also gerne mal anschauen, sich informieren. Wichtige und gute Sache. Und ich denke, das ist ja auch ein gutes Stück Braunschweiger DNA, sich sozial oder Eintracht-DNA, vor allem auch Eintracht-Fan-DNA, sich sozial zu engagieren. Und da wird das, glaube ich, in sehr, sehr gute Kanäle geleitet. Kann ich auch nur einmal drum bitten, sich das zumindest einmal anzuschauen, darüber nachzudenken, sich dann in einer Art und Weise daran zu beteiligen.
Ja, lustiger Side-Fact an der Stelle. Ich habe mit dem Ansprechpartner vom Verein gesprochen und der hat gesagt, super, für Becheraktionen sind rote Karten und Tore.
Gut, insofern. Ja. Vielleicht war das ja auch ein bisschen in den Hinterköpfen der Spieler. Dachte, Mensch.
Ja, das genau.
Müssen wir mal auf ein paar Punkte verzichten. Das hilft ja der guten Sache.
So ist es.
Ja, auch die Eintracht hat da nochmal auf ihrer Webseite, kann ich da auch nochmal verlinken, entsprechend auch nochmal drüber berichtet über das Projekt. Ja, Anna. Dann haben wir schon mal ein bisschen wieder was aufgearbeitet. Es ist viel passiert, es ist turbulent und der Beginn von der Gegengerade in der neuen Saison ist gemacht. Wünsche ich dir noch einen schönen Restsonntag. Danke für alle, die uns treu geblieben sind und hier weiter mit am Start sind mit uns. Und wir hören und sehen, denn wir werden es weiter beobachten und kommentieren.
So ist es. Einen schönen Sonntag. Dir auch, Thomas. Vielen Dank. Bis bald.
Ciao.